Also ich habe immer noch einen Kater und das kommt nicht vom Alkohol und deshalb kannst du heute mal anfangen, lieber Veggie. Einfach überraschend, völlig überraschend.
Du hast einen Kater,
Ja,
okay.
immer noch.
Woran liegt das? Derby-Kater oder was?
Der Derby-Kater, brutal. So ist also es ja wirklich brutal, richtig brutal. Ich komme nicht
Puh.
klar. Ja.
Kommst nicht klar?
Nee, ich komme nicht klar.
Du hast mit einem ganz überzeugenden Sieg gerechnet.
Ja, selbstverständlich.
Ja.
Und ich habe vor
Aber
allem
kannst
nicht
du mir
damit.
das, darf ich nur mal ganz kurz fragen? Also, ich meine, in den letzten 5, 6 Jahren ging es ja, aber so die Gesamtbilanz ist ja eigentlich desolat. Also die ist ja schlechter als gegen die Bayern. Wo kommt dieser überbordende Optimismus denn her?
Ja, das ist so gerührt natürlich aus dieser Saison heraus und dass man denkt, ach ja gut, gefühlt sind
Klar.
wir, ne? Also gefühlt
Klar,
sind wir ja
absolut.
eben schon.
Aber trotzdem finde ich, dass ja Gladbach eigentlich mit 2 Siegen mit Rückenwind in dieses Spiel gegangen ist. Also deshalb war ich schon verwundert, wie viele da auf einen Auswärtssieg getippt haben.
Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass 3 Elfmeter, die keine waren, so ein Spiel dann beeinflussen.
Ah, okay. Na gut, da müssen wir ja dann mal kurz drüber sprechen, würde ich sagen, ne? Also
Eindeutig
dann
auf
sage
jeden
ich
Fall.
mal so, wer sich morgens hier in einen Fußball-Podcast reinsetzt und von 3 Elfmetern spricht, die keine waren, und ja, mir morgens hier so um 7:35 Uhr so entgegentritt, der braucht vor allen Dingen.
Eier, wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleis
und Thomas Wagner.
So, das ist mal schön, dass wir heute mal so angefangen haben. Denn ich bin wirklich immer noch schon ein bisschen sprachlos, ehrlicherweise, nach dem Spitzenspiel der ersten Fußball-Bundesliga Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. Also, ich bring's jetzt einfach mal wirklich auf den Punkt. Es ist eine Farce. Wir haben so oft über den VAR gesprochen und es ist inzwischen einfach wirklich so unerträglich, dass ich mir denke, alle 3 Elfmeter sind eine totale Frechheit. Es ist einfach nur der VAR, der sowas dann irgendwie noch machen kann. Aber selbst der Deutsche, der beste deutsche Schiedsrichter, Aitken, hat im Grunde genommen eigentlich auch ist in die VAR-Falle gelaufen. Und ich halte es überhaupt gar nicht aus. Es ist wirklich. Also lass uns doch darauf einigen, dass wir den VAR einsetzen, um die Abseitslinie zu ziehen, um die Seitenauslinie zu ziehen. Und gut ist. Aber ganz ehrlich, du musst mir mal erklären, wir können ja gleich mal noch mal auf das Spiel eingehen, aber sag mir doch bitte einmal nur, wofür brauchen wir dieses Ding noch überhaupt? Es nimmt ja wirklich Überhand inzwischen, dass wirklich selbst der beste deutsche Schiedsrichter einfach Entscheidungen triffst, wo du sagst, das ist verrückt, das macht so gar keinen Sinn.
Naja, also ich würde es gerne ein bisschen differenzierter sehen. Wir brauchen auch, glaube ich, jetzt diese Diskussion grundsätzlich, wie grundsätzlich VAR, da habe ich jetzt auch gar keinen Bock mehr drauf, weil wir reden eigentlich jede Woche darüber. Aber im konkreten Spiel muss oder sehe ich es anders ein bisschen als du. Also ich finde, dass Aitekin, den ich einen richtig guten Schiri halte, sicherlich für einen der besten Deutschen, dass er keinen guten Nachmittag hatte, weil es eigentlich gar nicht sein darf, dass 2 oder 3 Szenen, oder das ist, glaube ich, sein eigener Anspruch, dass er das auf dem Feld selber erledigt. Das ist das Erste. Dann gibt es diese eine Situation, wo das Stellungsspiel nicht besonders gut ist, beim zweiten Elfmeter. Und ich fange mal an mit einem glasklaren Elfmeter. Also der zweite ist für mich ein hundertprozentiger, weil es ein klares Handspiel ist. Ob das jetzt Absicht ist oder nicht. Also die Hand ist auch nicht natürlich. Für mich klarer Elfmeter, den er geben muss. Der erste Elfmeter, den sehe ich ein bisschen differenzierter. Wenn er ihn auf dem Feld gibt, dann finde ich, ist es eine richtige Entscheidung. Es ist aber nicht so eine Fehlentscheidung, dass der VAR eingreifen muss. Und das ist tatsächlich ein kleines Problem, weil eingeführt wurde er, um hundertprozentige Fehlentscheidungen zu korrigieren. Jetzt habe ich den Eindruck, dass es stillschweigend das Commitment gibt. Es schaut sich jemand die Szene an und sagt dann, okay, für mich ist es 70% ein Elfmeter, also guck's dir selber nochmal an. Und da müssen wir eventuell nochmal nachschärfen, wann er überhaupt eingesetzt wird. Du siehst allerdings, und das habe ich gar nicht am Anfang gesehen, am Anfang habe ich gedacht, ist ein bisschen wenig für den Oberkörper, aber er trifft halt Knie auf Knie. Deshalb kannst du diesen Elfmeter geben. Wenn du ihn von der ursprünglichen Einsetzungsweise des VARs gibst, dann solltest du ihn nicht geben, weil es ein 70% Elfmeter war. Und der einzige Elfmeter, der für mich keiner ist, ist der letzte, weil das ist normal, der bleibt stehen Und klar, dann musst du aufpassen, dass du Aachen nicht unterläufst. Also ich finde, einmal hat er richtig eingegriffen. Beim zweiten Mal ist es eine Sache, die man so geben kann, aber Definitionssache. Und der letzte ist für mich kein Elfmeter.
Okay, also fangen wir von vorne an. Ich denke mir einfach, wenn der VAR den, ich bleib dabei, besten deutschen Schiedsrichter enteiert, dann ist es nicht mehr wirklich, dann hat es mit Fußball nicht mehr so richtig viel zu tun. Er sagt selber auch, dass er es nicht gesehen hat, dass er wirklich nur die Oberkörpersituation gesehen hat, die war kein Elfmeter. Unten wäre es ein Elfmeter gewesen, gibt es aber auch Stimmen, die sagen, sorry, aber das ist dann irgendwie ein Stück weit Fußball-Szene. Eine Woche zuvor mit Harry Kane war tatsächlich deutlich mehr ein Elfmeter als alles andere. Also wenn du das dann irgendwie miteinander vergleichst, dann wird es irgendwann albern. Zweite Elfmeter, finde ich, ist tatsächlich strittig, weil Lund in der Vorwärtsbewegung ist und den Arm nach vorne nimmt. Und ehrlicherweise, wo soll er denn bitte dann hin mit dem Arm? Also, aber das ist ja nicht nur bei Lund so der Fall, sondern wenn der Körper in einer Bewegung ist und du dann Handspiel gibst, okay, wenn wir rechtfertigen wollen, dass wir 10 Kilo Technik, die jeder Schiri irgendwie mitschleppen muss, bei jedem Spiel rechtfertigen wollen, wenn wir unbedingt den VAR rechtfertigen wollen, dann ist es so. Aber nochmal, mit Fußball hat es dann nichts zu tun. Weil wo sollen denn die Körperteile hin, um Gottes Willen? Also wenn jemand den Körper vergrößert und all das, was wir früher als Regeln hatten, okay, geschenkt. Aber so kannst du doch nicht wirklich weitermachen im deutschen Fußball. Das ist doch völlig krank. Dann letzter Elfmeter, sagt Aitken selber. Und da muss ich sagen, da gibt es keine Entschuldigung, nichts, gar nicht. Das sagt er allen Ernstes, das war ein harter Elfmeter. Was ist denn bitte ein harter Elfmeter? Also tut mir furchtbar leid, aber das ist insgesamt so. Und dann hat es aber auch noch direkten Einfluss auf das Spiel. Das heißt, nach dem ersten Elfmeter, da haben wir noch geschrieben, gibt's einen Eckball, sind immer die gefährlichsten, Eckbälle sind immer die nach einem nicht verwandelten Elfmeter, immer. Fußballregel Nummer 3. So. Und dann fällt das Ding. Also, hier wurde, finde ich, massiv in so ein Spiel angegriffen. Die erste, jetzt kommen wir zum Spiel, die erste halbe Stunde, hat Gladbach keinen Schnitt gemacht. So, dann hat Gladbach langsam ein Stück weit den FC-Code entschlüsselt, hat sich hinten reingestellt und hat auf den Umschaltmoment gewartet. Und ehrlicherweise, dann ist es ein anderes Spiel und es war es natürlich auch vorher schon, weil das 2:0, das 2:0 schon gefallen war. Also, es ist, finde ich, am Ende des Tages beeinflusst du so auf diese Art und Weise ein Spiel. Und das hat, finde ich, das nimmt dem Sport ein Stück weit die Magie. Es hat dann auch mit einem wirklich ehrlichen, das sagen übrigens auch beide Trainer. Beide. Sowohl Polanski als auch Kwasniok. Klar, gut, das sagt es mir klar. Aber dann frage ich mich so, okay, warum finden denn dann solche Spiele überhaupt statt? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht.
Naja, also das ist, wie gesagt, da kommen wir heute nicht beieinander. Das ist mir jetzt, das ist mir ein bisschen zu viel. Diese grundsätzliche Diskussion, ob es diesen VAR gibt, wann er eingreift, ob es eine Challenge gibt, ob du sagst, nur bei einer 100%igen Fehlentscheidung, darüber können wir einen eigenen Podcast machen. Fakt ist für mich, dass der Handelfmeter ein klarer Handelfmeter ist. Das ist so. Dass der hinten raus keiner ist. Und bei dem ersten sagst du jetzt, du sagst, und da bist du ja anscheinend, kriegt ihr ja so eine Depesche auch geschickt, alle untereinander, alle FC-Fans, die betonen ja alle, mit denen ich rede, wie schlecht Gladbach eigentlich war und dass sie gar nicht verstehen, dass sie dieses Spiel verloren haben. Sehe ich ein bisschen anders, weil ich finde, dass Gladbach einfach als Heimmannschaft etwas gemacht hat, womit beim FC, glaube ich, kaum einer gerechnet hat, dass Gladbach nämlich sich erstmal abwartend präsentiert hat. Da wunderst du dich vielleicht bei einem Heimspiel, weil das ja ein etablierter Bundesligist ist, aber dem FC ist nach vorne auch nicht viel eingefallen. Da will ich überhaupt niemanden beim FC beschuldigen. Es ist ja schon stark, was sie für eine Saison bisher spielen, dass der Gegner so viel Respekt hat. Aber es ist ja schon auch erlaubt, in einem Heimspiel eher defensiv anzufangen. Und wenn du sagst, dass sie dann auf Umschaltspiel gewartet haben, dann muss ich mich mal ganz ehrlich fragen, und das hat gestern dann auch mein FC-Freund Henning, den ich letzte Woche noch kritisiert habe, richtig angemerkt, wenn du einen Elfmeter hältst wie Schwäbe, das gibt ja normalerweise deiner eigenen Mannschaft einen Schub. Und dieser Eckball danach, jetzt sagst du, ja, daraus ist der Eckball entschieden. Der Reiz, der ist, glaube ich, der kleinste Spieler am Platz. Der gewinnt den Kopfball mit einer Entschlossenheit gegen seine beiden Gegenspieler. Das ist für mich jetzt nicht mehr ursächlich, dass da ein Elfmeter, sondern der hat einfach mehr Wille in diesem Spiel und gewinnt diesen Kopfball. Und das war für mich am Ende auch entscheidend, warum Gladbach das Spiel gewonnen hat. Mit dem Pech, dass der Ball noch abgefälscht ist, weil den Bülter sonst auf der Linie bekommt. Aber ich finde, dass Polanski den besseren Matchplan hatte, dass ich mich auch vielleicht frage, warum hat Kwasniok Ache nicht spielen lassen, der richtig gut drauf war in den letzten beiden Spielen, da musst du vielleicht auch mal so ein Ding nutzen und dass am Ende es schon auch so ist, dass ich finde, dass der FC eine seiner schwächsten Saisonleistungen in einem für die Fans dem wichtigsten Spiel der Saison gezeigt hat und im Strich drunter ist es für mich ein verdienter Derby-Sieg. Mhm.
Ja, spannend. Wirklich spannend. Ich habe das, also wie viele FC-Fans das Spiel anders gelesen und anders gesehen. Also es war nicht das beste Spiel des 1. FC Köln, bin ich komplett bei dir. Denke auch, dass so nach und nach wird eben, ich habe es gerade eben schon mal angedeutet, der FC-Code auch entschlüsselt. Also Mannschaften stellen sich einfach drauf ein. Das ist auch Teil der Wahrheit. Und die Mannschaft, die sich bisher am besten drauf eingestellt hat, ist de facto Borussia Mönchengladbach. Das stimmt auch. Also da bin ich komplett bei dir. Ich denke einfach nur, der ganze Rest, aber das haben wir gerade eben schon, da kommen wir in der Tat nicht zueinander ausklammbüstert und dann müssten wir wieder die große VAR-Diskussion, die wir eigentlich fast jedes Mal führen, aber vielleicht muss man sie auch oft führen, ich meine, andere tun es auch, vielleicht wird dann auch irgendwann mal zugehört, ich finde, so kann es definitiv nicht bleiben. Wo willst du gerne den Ball hinkicken, zu welchem Spiel?
Ja, wir sollten, glaube ich, schon mal, sie tauchen ja bei uns stiefmütterlich auf, die Wolfsburger, aber ich meine, Trainerentlassung, da müssen wir dann schon mal ganz kurz drüber sprechen. Also, eine Mannschaft, die wieder mal zusammengestellt wurde, um Europa mitzuspielen, die mit Christiansen, dem Dänen, also dem Sportchef, und Sebastian Schinzilords, dem Meisterspieler von 2009, Gesichter haben sollte, die da was zusammenstellen, die mit Paul Simonis einen jungen, unverbrauchten Trainer aus den Niederlanden geholt hat, der dort den Pokal im letzten Jahr mit Go Ahead Deventer, den Eagles, geschafft hat. Das hat sich am Anfang noch einigermaßen angelassen, aber seit Spieltag 4-5 ist das einfach schlechter Fußball. Sie haben in der Zeit beim HSV gewonnen. Ich glaube, da wissen sie bis heute nicht, wie sie das so ganz geschafft haben, weil da gab es 25-3 Torschüsse für den Aufsteiger. Und jetzt haben sie geführt in Bremen und in der zweiten Hälfte war es so wenig von Wolfsburg, dass selbst alle nachher gesagt haben, ja, wir haben eigentlich, es war abzusehen, dass wir dieses Spiel verlieren. Das sind die äußeren Daten. Aber der junge Trainer ist weg. Er sagt ja, das war für ihn die bitterste Niederlage seiner Karriere. Man muss da, glaube ich, schon mal reingucken auf die Mannschaftszusammenstellung. Und obwohl ich dieses Land liebe, die Menschen liebe und mein Podcast-Partner da ja auch wohnt, scheint die Dänen-Connection in Wolfsburg nicht so ganz funktioniert zu haben. Das geht ja so weit, dass angeblich der Fitnesstrainer in der Kabine auf Anweisung von Christiansen dem Simonis erzählt haben soll, wie die Mannschaft zu spielen hat. Und die Mannschaft ist für den Abstiegskampf gar nicht ausgelegt und scheint im Moment ein relativ totes Gebilde zu sein.
Puh. Okay, ich stelle mal noch eine weitere Gretchenfrage an diesem Morgen. Kommen wir in der Fußball-Bundesliga mit der Mentalität der jüngeren niederländischen Trainer gut klar?
Also ich kann jetzt abschließend natürlich nichts über den Trainer sagen, aber was man so hört, war der eigentlich im Team schon mit seiner Art, kam er gar nicht so schlecht an. Also nicht dieses, da kommt jemand, der allen anderen etwas erklären will, sondern eher so ein demütiger Trainer, der das als Riesenchance verstanden hat. Aber die Kaderzusammenstellung, man fragt sich ja zum Beispiel bei allem Respekt vor der Karriere und der Lebensleistung von Christian Eriksen, was war das für ein Transfer? Und wenn du immer mehr Dänen zusammenhäufst, ohne zu zeigen, wo ist die richtige Spielidee, wie passt das zusammen? Und dann ist der Chef auch noch Däne. Dem Torwart Müller ist ja letzte Woche mal, ich glaube, noch im Pokal der Kragen geplatzt, als er gemeint hat, was belügen wir uns hier eigentlich? Haben wir den Sieg in Hamburg völlig falsch eingeschätzt? Das ist natürlich jetzt eine Gesamtgemengelage. Du hast traditionell den Anspruch in Wolfsburg, wir wollen irgendwie international mitspielen. Man muss sich auch auf VW-Seite fragen, wenn ich so einen Fußball anbiete wie im Moment, wo ist da überhaupt noch die Imagepflege, die ja mit diesem Fußballclub oder mit dieser Fußballabteilung, dieser Sparte gezeigt werden soll? Gar kein Zusammenhalt. Da gibt's ein paar wie Arnold, die interessiert das noch, was mit dem Verein passiert. Also man sagt ja immer, Mannschaften sind gefühlt zu stark, um abzusteigen. Würde ich beim Blick auf den Kader auch. Aber ob diese Mannschaft Abstiegskampf kann, ich glaube, das traut man denen sogar intern nicht zu.
Auf der anderen Seite muss man sagen, größten Respekt vor Horst Steffen, weil Platz 8 mit Werder Bremen, so klammheimlich, schiebt man sich da ein Stück weit immer mehr und mehr nach oben. Ist an mir zumindest ein bisschen vorbeigegangen. Und plötzlich zack sind sie da. Also, und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, sie haben auch einen guten Fußball gespielt, mal davon abgesehen. Und so langsam habe ich das Gefühl, dass die Mannschaft eine Mannschaft wird. Ich habe das Gefühl, so am Anfang war es ja wirklich wahnsinnig ruckelig. Hat man sich auch die Frage übrigens dieselbe gestellt, wie du sie jetzt gerade in Wolfsburg gestellt hast. Ist der Kader richtig zusammengestellt? Aber nach und nach sieht es so aus, als ob sich diese Mannschaft gefunden hat und dementsprechend auch Ergebnisse produziert. Wie siehst du es?
Ja, ich halte ja sehr viel von Horst Steffen, das habe ich dir immer hier gesagt. Und ich finde, sie hatten ein schwieriges Startprogramm, sie hatten auch eine schwierige personelle Situation und seit dem Zeitpunkt, wo sie liefern müssen, liefern sie. Das ist selten spektakulär. Also in Mainz zum Beispiel war es ein total glücklicher Punkt, aber es ist ja am Ende egal. Du musst dann halt punkten, gerade wenn du als Trainer deiner Mannschaft, einer neuen Mannschaft, irgendwie auch deine Überzeugungen geben möchtest. Und jetzt gegen Wolfsburg war es ein hochverdienter Heimsieg. Sie haben 15 Punkte aus einem nicht einfachen Programm. Und das lässt natürlich den Trainer in Ruhe arbeiten. Und wenn ich jetzt mal so drauf gucke, also hinten in der Innenverteidigung finde ich relativ interessant, Pieper, erfahrener Mann, der eine richtig gute Saison spielt. Koulibaly, ganz junger Spieler, der als der größten Innenverteidiger-Talente gilt. Das war übrigens der, wo wir mal drüber gesprochen haben, der mit dem Hubschrauber von Hamburg nach Bremen geflogen ist zur Vertragsunterzeichnung. Da muss man dann auch mal den Berater fragen, ob das so okay war. Aber der Junge scheint am Platz keine Flausen im Kopf zu haben. Du hast Stay und Linnen im Mittelfeld, die ich finde einen richtig guten Job machen. Und ich denke, das wird eine ganz sorgenfreie Saison für Werder. So würde ich mal sagen, Platz 7 bis 10. Und das ist sicher im ersten Jahr von Horst Steffen gut, und das ist sicher auch ein Trainer, der das Gesicht von Werder lange prägen könnte.
Kann man sagen, dass Heidenheim jetzt endgültig jetzt schon durch ist? Nach der Klatsche 6:0 in Leverkusen hat sich Leverkusen den Frust weggeschossen aus dem internationalen Fußball. Und ist es so, dass man in Heidenheim jetzt doch drüber nachdenkt, ob man nicht Veränderungen schafft? Bin sehr gespannt, was du dazu sagst.
Also Leverkusen hatte ja jetzt gerade aktuell keinen Frust, weil sie ja in Lissabon mit viel Glück das Spiel gewonnen haben, was ihnen in der Champions League noch alle Chancen hält. Erstaunlich, Mourinho bei Benfica, die haben 0 Punkte unten, also dafür ist er natürlich nicht alleine verantwortlich. Kleiner Blick in die Champions League. Ich denke, Leverkusen in der Bundesliga, da wird es darum gehen, Platz 4 zu erreichen. Das ist ein Gebilde von hochtalentierten Spielern, aber natürlich noch nicht ganz gefestigt. Ja, und Heidenheim ist im Moment tatsächlich nicht mehr Heidenheim, weil eine Mannschaft von Frank Schmidt lässt sich normalerweise nicht 6:0 abschießen. Du kannst mal 3:0 verlieren oder 4:0, aber ich habe die Interviews danach gesehen, auch diese ganze Fassungslosigkeit. Das war fast schon ein Stück Ratlosigkeit, das habe ich bei Frank Schmidt noch nie gesehen. Seine Lebensleistung ist ja exorbitant, da geht's gar nicht drum. Aber ich bin so ein kleines bisschen aus der Ferne irritiert, dass sie das erste Jahr die Klasse überragend halten mit Platz 8, spielen in Europa eine ordentliche Saison. Dann haben sie den Warnschuss mit der Relegation, die sie relativ glücklich gegen Elversberg überstehen. Und wenn du dir den Kader anguckst, musst du sagen, im ersten Jahr war der eigentlich am stärksten mit Dingchi, mit Beste, mit Kleindienst. Du kannst ihn natürlich nicht immer auf der Straße auflesen, aber irgendwie finde ich so den Kader zusammengestellt, also ein bisschen wenig Ideen nach vorne. Und als wenn man dieses Jahr, wir können auch irgendwann mal wieder absteigen, einpreist, das ist auch völlig okay. Und man legt sich dann immer hin, ja, wir sind ja mit Abstand die Mannschaft mit dem geringsten Etat. Wir sind ja eh die Nummer eins als Abstiegskandidat. Und jedes weitere Jahr wäre ein Wunder. Du spielst aber jetzt das dritte Jahr Bundesliga.
Genau.
Und ich finde, da kannst du dann schon noch sagen, hey, mit dem, was wir die letzten zwei Jahre gelernt haben, eingenommen haben, haben wir eine realistische Chance, drin zu bleiben. Wenn du auf die Punkte schaust, ist das ja immer noch so. Aber es, ich empfinde es so, dass es gerade nicht mehr das Heidenheim ist, das wir auch zurecht gefeiert haben.
Ich finde, das ist jetzt wirklich der Punkt erreicht, wo du dich entscheiden musst. Willst du weiter die Chance haben, erste Bundesliga zu spielen? Oder bedienst du weiter die Folklore? Also hast du weiterhin, stehst du weiter zu Frank Schmidt und ziehst es weiter durch, dieses Konzept und auch dieses Narrativ, wenn du willst. Und dann gibt es keine Alternative. Dann musst du dich eben einfach auch darauf einstellen, dass du in der zweiten Liga irgendwann wieder eine Rolle spielst. Musst du aufpassen, dass es dir nicht so geht. Entschuldigung, wie Bochum. Oder aber triffst du Entscheidungen, wo du dann eben sagen musst, jetzt ist hier, geht hier eine Ära vorbei. Und wir müssen doch so grundlegend vielleicht auch den Trainer dann mal diskutieren und wollen erste Bundesliga spielen, weil noch, du hast es richtig gesagt, ist nicht alles verloren, wenn man sich mal die Punkteverteilung hinten anguckt. Aber wenn, dann ist jetzt eigentlich der Zeitpunkt, handeln zu müssen. Und da bin ich auch mal gespannt, wie du es siehst. Du bist ja immer ein großer Verfechter von Frank Schmidt, ich auch. Aber einfach nur unter dem Aspekt wollen wir drinbleiben in der Liga und wie sieht unsere Zukunft aus?
Also ich glaube, Mike, wir sind ja beide der Meinung, dass wir schon sagen, wenn es geht, eine Konstanz auf dem Trainerposten, wenn es sich irgendwie ausgelaufen hat, dann musst du was ändern. Ich glaube, dass man mit Frank Schmidt die Saison auf jeden Fall durchziehen sollte und wenn er sagt, er hat die Kraft dafür auch in der zweiten Liga, weil ich glaube, das könnte dann schon auch so ein Projekt Freiburg werden. Ich habe nur ein paar Fragezeichen, wenn ich auf die Personalpolitik gucke, denn mit Leo Skienza, dem Relegationshelden, hast du deinen letzten zentralen Spieler verkauft, der für mich an guten Tagen gutes Bundesliga-Niveau auf dieser Position verkörpert hat. Ja, und du spielst jetzt im Mittelfeld mit Nihus und Busch, das sind ordentliche Fußballer, also ordentliche Kämpfer. Du spielst mit Schöppner, eigentlich einem Stürmer auf der 10. Du hast in dieser Mannschaft, im Moment habe ich keine Fantasie, wie du sagen kannst, wir wollen nach vorne Tore machen. Du hast ein paar Achtungserfolge mal zu Hause, du hast gegen Augsburg gewonnen, du hast gegen Bremen unentschieden gespielt. Aber das, was im ersten Jahr war, dieser schnelle Umschaltfußball und vorne mit Kleindiensten, eiskalten Typen, hast du nicht mehr. Letztes Jahr ab und zu diese genialen Momente von Skienza. Das wirkt sehr, sehr bieder alles. Und
ja, bin ich überraschend.
Ja, genau. Und ich weiß halt nicht, ich schätze auch Holger Sandwald sehr, den Baumeister, ob man da nicht hätte sagen können, wir verzichten auf das Geld aus Southampton, weil ich glaube, was man so hört, geht's Heidenheim finanziell sehr gut. Oder man versucht, mit all diesen Basics, Laufbereitschaft, ekelhaft zu sein, Zweikampfstärke, auch ein bisschen das Fußballerische zu betonen. Also zu sagen, jetzt haben wir zwei Jahre die Bundesliga gehalten, das ist ja eigentlich ein Wunder. Naja gut, wenn wir absteigen, dann steigen wir halt ab. Das kannst du machen, da verliert ja auch keiner die Nerven. Aber ich finde, mit zwei Jahren Klassenerhalt im Rücken hättest du den Kader ein bisschen kreativer bauen sollen, können.
Kann das noch passieren?
Ja, gut, dann muss jetzt Wintertransfers, ist natürlich immer relativ schwierig. Ja. Ich bin auch mal gespannt, wie es ist. Frank Schmidt ist ja ein überragender Kämpfer. Wenn sie wirklich absteigen sollten, also nochmal, das ist punktemäßig alles ganz eng. Gewinnst du das nächste Spiel zu Hause, bist du wieder voll bei der Musik dabei. Aber was das mit ihm macht, wenn es denn mal so kommen sollte, sie spielen jetzt zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Mit einem Sieg wärst du aber einen Punkt an denen wieder dran. Aber wenn du die leeren Blicke auch zum Beispiel von Kapitän Mainka gesehen hast, dann weißt du, dass in Heidenheim im Moment nichts selbstverständlich ist.
Leere Blicke gibt's auch in Augsburg, Stuttgart 3-2 und das war kein so richtig schlechtes Spiel vom FC Augsburg und jetzt ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt erreicht, weil man zumindest die Körpersprache und auch das, was Wagner sagt, wenn du das so anguckst, dann sieht schon so aus, als ob das jetzt langsam kritisch wird. Stuttgart brauchte, glaube ich, den Sieg und haben das auch wirklich gut gemacht. Mit Platz 4 sind sie einfach weiterhin ganz oben mit bei der Musik. Und in Augsburg sieht es jetzt wirklich finster aus.
Ja, wobei gestern, du sagst es richtig, das Spiel, finde ich, in Stuttgart ein ordentlicher Auftritt war. Ja. Insgesamt ein gutes Fußballspiel. Hast zweimal geführt. Also ich sage erstmal das Positive, die Moral der Mannschaft scheint intakt zu sein. Und es spielt da jetzt, glaube ich, keiner gegen den Trainer. Der Sportchef, der Geschäftsführer Ströll, hat vor dem Spiel, ich weiß nicht, ob du es bei den Kollegen von The Zone gesehen hast, was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, man war in so einem gewissen Trott drin und er glaubt, wenn man diesem Trott weiter gefolgt wäre, wäre man irgendwann abgestiegen. Deshalb ja auch der Paradigmenwechsel, der, finde ich, sehr krass ausgefallen ist. Wir haben das hier schon aufgearbeitet. Eine Mannschaft, die 14 Jahre auf Zerstören und Stabilität soll jetzt innerhalb einer Sommerpause umgekrempelt werden. Schwierig, obwohl ich die Mannschaft von den einzelnen Spielern echt sehr ordentliches Bundesliga-Niveau finde. Also ein Rieder einfach mal zu kaufen, der gestern noch stark gespielt hat. Jetzt könnte man natürlich sagen, es gibt einen Trend in Augsburg, weil es gestern spielerisch deutlich besser war. Allerdings hatten wir das ja zwischendurch schon mal, der Heimsieg gegen Wolfsburg. Das war ja damals so ein bisschen, ne? Und gegen Köln, das waren diese beiden Spiele mit 4 Punkten. Und daraufhin hat man dann 0-6 gegen Leipzig verloren und gegen Bochum im Pokal. Ich habe irgendwie so das Gefühl, sie haben sich alle so ein bisschen, das ist so eine Schicksalsgemeinschaft. Also ich glaube auch, dass sie es mit Sandro Wagner auf jeden Fall bis Weihnachten durchziehen. Ich möchte mich jetzt auch gar nicht nochmal, das habe ich vor 3-4 Wochen gemacht, abarbeiten an den Aussagen des Trainers. Ich finde, du merkst ihm schon an, dass er angeschlagen ist. Ist ja klar, bei der Bilanz. Auf der anderen Seite betont das meiner Meinung nach zu oft ich und ich stelle mich vor die Mannschaft und ich gucke in traurige Augen und sowas. Also das, was gespielt werden soll, habe ich gestern in Ansätzen gesehen. Ich glaube allerdings, dass gerade das nächste Spiel gegen den HSV natürlich eminent wichtig für Augsburg ist. Da im Moment punktemäßig unten noch nichts passiert ist, gibt es den Verantwortlichen eine gewisse Ruhe. Aber ich glaube nicht, dass man in Augsburg so lange warten würde, bis man mit diesem Trainer in die zweite Liga absteigt. Das glaube ich nicht.
Ja, das glaube ich in der Tat auch. Lass uns ein bisschen auf die beiden Top-Spiele gucken, die ich wahnsinnig interessant fand, die, glaube ich, auch viele in Fußball-Deutschland gut fanden. Union gegen Bayern. Union ausgerechnet und hat die Bayern massiv geärgert. Und gäbe es nicht diesen sensationellen Harry Kane, hätten die Bayern verloren. Und wir gucken auch natürlich mal auf den HSV. 1-1 gegen Dortmund, auch eine richtig, richtig gute Leistung. Komme aber gleich nochmal zu.
Ich habe erstmal eine Frage an dich bei diesem Bayern-Spiel, weil ich gestern mit einem Kollegen lange geschrieben habe, der mich darauf angewiesen hat. René, einer, der bei uns im Hintergrund ganz großartige Arbeit leistet, wenn er Szenen zusammenschneidet und sitzt auf dem Ü-Wagen bei den Übertragungen immer. Hast du diese Szene gesehen von dem vermeintlichen Führungstor von Union und dann dieses Bild der Linie beim Torschützen? Ja. Das Tor wurde ja aberkannt. Und Upamecano steht, glaube ich, in der Mitte. Und wer ist es? Ist es Ansa oder? Ja, Ansa ist es in der 9. Minute, genau, der da steht. Und ich sehe selbst auf diesem Standbild, sehe ich diese Abseitsstellung nicht. Kannst du dich an dieses Bild erinnern?
Deshalb sagte Steffen Baumgart ja völlig zu Recht lackgesoffen. Also hat wirklich jemand lackgesoffen. Tut mir leid, aber das ist genau das, was ich. Also ich habe es nicht gesehen. Ich habe dieses Standbild gesehen. Ich habe das. Wobei man sagen muss, ich habe mir sagen lassen, aber das weißt du viel besser logischerweise, weil du hautnah dran bist, dass dass sie vor Ort wesentlich mehr, also Schiedsrichter auch viel viel mehr Bilder zur Verfügung haben als das, was wir letztendlich dann auch sehen, selbst wenn es viele Bilder sind.
Also es gibt teilweise Kameras, die wir nicht sehen, das stimmt, aber hier ist es ja eine halbautomatische, also wir sind uns ja einig, wenn es ein Hilfsmittel für Abseits gibt, dann möchte ich das auch nehmen. Und da widerspreche ich sogar den von mir geschätzten Kollegen, was heißt Kollegen, ich bin ja kein Trainer, um Gottes Willen, Thorsten Lieberknecht zum Beispiel am Samstagabend, da war es auch nur eine Millimeterentscheidung bei Lautern gegen Berlin und auch im Grundsatz ein bisschen Steffen Baumgart. Da bin ich zitiere Joshua Kimmich und der hat vollkommen recht. Also zu sagen, wir machen jetzt einen Toleranzbereich bei dem Ding, dann sagt er zu Recht, also wir würden sagen, ein Millimeter ist...
Das ist absurd.
ein Zentimeter ist der Toleranzbereich und dann hast du aber 11 Millimeter und dann, ja, also dann kannst du ja noch den einen. Also das kann ja nicht sein. Entweder es gibt dieses Abseitsding oder es gibt es eben nicht. Ne? Also das müssen wir mal ganz klar festhalten. Bin ich absolut Team Kimmich. Aber ich sehe es in dieser Einstellung nicht. Und dann frage ich mich, ist das wieder dieses, was wir früher immer mit diesen kalibrierten Linien hatten? Ah, die Perspektive täuscht darüber hinweg. Ich habe diese Abseitsstellung nicht gesehen in dem Falle und ich habe auch keinen Lack gesoffen und halte aber fest, dass Union Berlin eine bärenstarke Leistung geboten hat gegen Bayern, die am Dienstag, das darf man dann auch mal neidlos anerkennen, gegen Paris eine erste Hälfte da hingelegt haben, die im Moment absolut die Benchmark in Europa ist.
Definitiv, und muss man ganz ehrlich sagen, nicht nur die Benchmark im Moment, so sind die Bayern die beste Mannschaft in Europa, das ist überhaupt gar keine Frage. Und dass das Kraft gekostet hat, ist glaube ich auch überhaupt gar keine Frage. Das war ein brutales Spiel. Dennoch ist es so, dass, ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, aber die Ruhepause gegen Union Berlin einzulegen, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt dann auch notwendig war. Wobei man auch sagen muss, das soll wirklich nicht die Leistung von Union Berlin schmälern, überhaupt gar, auf gar keinen Fall. Und ich finde es zumindest mal erfrischend, dass sowas überhaupt grundsätzlich möglich ist. Also du kannst die Bayern zumindest mal zu einem Unentschieden kriegen, wenn sie vorher gegen PSG gespielt haben. Das ist zumindest auch Teil der Wahrheit. Aber nein, bei dieser VAR-Geschichte, ich meine, wir haben angefangen schon mit diesem Podcast, in dieser Episode mit dem VAR. Hier geht's eben weiter und Toleranzgrenze ist dann irgendwie auch so wie beim Autofahren. Da bleibe ich jetzt auch bei dem Vergleich. Da haben wir es ja. Ne? Wenn du zu schnell gefahren bist, da gibt's auch die Toleranzgrenze. Sonst hättest du wahrscheinlich andauernd irgendwelche Punkte würdest du einsammeln, wenn es die Toleranz nicht geben würde. Also
hallo, manchmal ist es auch, ich bin mittlerweile ein ganz smarter Autofahrer.
Ja, dass du smart bist, das ist mir klar.
Nee, also ich übertrete das Ganze nicht mehr.
Ist das so?
Ich bin früher echt ein bisschen zu häufig zu schnell gefahren, bin ja auch nicht stolz drauf und bin mittlerweile, habe ich das,
geläutet.
Brauche ich nicht mehr in Toleranzbereich. Also mein Konto ist jungfräulich.
Das ist ja unglaublich.
Ja, ist wirklich so.
Das ist die
null Punkte in Flensburg.
Null Punkte?
Null Punkte in Flensburg.
Ich seit 20 Jahren.
Ja gut, damit kann ich jetzt wirklich nicht dienen. Aber gut, wir sind jetzt hier kein Verkehrspodcast, Herr Anwalt. Also es bleibt festzuhalten, dass Union das gerade in der ersten halben Stunde richtig, richtig gut gemacht hat. Das ist eigentlich auch so ein richtiges Union-Spiel. Du kannst dich da rein kämpfen, du bist unangenehm. Und das muss man ja auch sagen, weil wir Union ja schon mal kritisiert haben und ich gesagt habe, ich finde kaum Mannschaften, die ich in der Bundesliga vom Spielerischen her weniger kreativ finde. Aber das machen sie schon echt gut. Also sie haben in Frankfurt gewonnen, sie haben gegen Stuttgart gewonnen. Ja. Sie holen jetzt gegen die Bayern einen Punkt. Das wird, glaube ich, eine Saison, die relativ sorgenfrei wird. Sie haben die Bayern genervt, dazu kamen dann auch mal individuelle Fehler, wie der von Manuel Neuer. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, also diese Zirkus-Turnnummer von Diaz da beim 1:1, Hut ab. Also wie der den Ball da vor der Außenlinie wegrätscht, dann den Gegenspieler stehen lässt und den da unters Dach nagelt. Das ist schon aller Ehren wert. Ich finde es ja, unabhängig davon, dass ich kein Bayern-Fan bin, was jeder weiß, finde ich es ja gut, wenn sie auch mal Punkte liegen lassen, aber dieses, wir schießen alles kurz und klein, auch in der Bundesliga war ja irgendwann wirklich ein Stück weit langweilig. Also es gibt für mich keine Hoffnung im Meisterkampf. Aber dass man an einem guten Tag, wenn die Bayern auch nicht bei 100% sind, mit viel Mut dann auch was bewegen kann, ist ja eigentlich auch noch eine schöne Nachricht.
Ich bin massiv kritisiert worden, wie ich denn auf die Idee kommen könnte. Und das wäre dann irgendwie so ein bisschen Hausfrauen-Fußball-Mentalität, die ich in den Tag gelegt hätte, als ich gesagt habe, wäre Glatzel reingekommen. Oder hätte man mit Glatzel gespielt, wäre es ein anderes Spiel gewesen. Das war letzte Woche. Und diese Woche behaupte ich es einfach gnadenlos, weil ich einfach den Kleist mache, nochmal. Erstmal Glückwunsch zu einem 1:1, aber die Hausfrau Kleist sagt, ich bleibe dabei. Gerade in so einem Spiel wie gegen Borussia Dortmund brauchst du einen Glatzel von Anfang an. Liege ich falsch? Liege ich richtig? Bleibe ich bei der Hausfrau oder darf ich arbeiten gehen?
Du bleibst die Hausfrau Kleis in diesem Podcast und du bleibst bitte in diesem Podcast. Ne?
Ja.
Und gerne. Arbeiten tust du ja eigentlich immer. Also ja, ich meine, allein du wirkst ja einfach in allem, was du tust. Also erstmal
mal zu sagen, um das ganz kurz noch vielleicht aufzuklären, bevor hier der Shitstorm losgeht. Es ist das Narrativ, das gewählt wurde in den sozialen Netzwerken. Ich würde es natürlich nicht wählen, weil ich den Job einer Hausfrau, wenn es denn das sowas überhaupt noch gibt, sehr zu schätzen weiß. Das nur mal ganz am Rande.
Ja, also ich glaube, was die Frauen zu Hause leisten, da sollten, wie soll man das mal sagen? Ich weiß nicht, ob das viele Männer von uns hinkriegen würden. Und
nicht.
Dann wird immer gefragt, nicht. Ja, was machst du noch außer Hausfrau? Also das ist ein 120% Job. Also so, Liebe geht raus an alle Hausfrauen.
Ja.
Zum
Glatzel.
Nee, erstmal zum HSV grundsätzlich. Gut. Also ich habe gesagt, es geht jetzt gerade nicht mehr in der Anfangsformation. Merlin hat es genauso gesehen, ob auf Druck der Medien und der Fans, weiß ich gar nicht. Aber
auf deinen Druck hin war das so.
Na, bleib mal bitte realistisch. Also es war, glaube ich, mal tatsächlich ganz gut, Königsdörfer von der Bank zu bringen, weil er sich da vielleicht auch irgendwie, obwohl er ein Junge ist, der eigentlich mir das Gefühl gibt, dass er sich nicht so viele Gedanken macht, vielleicht hat das schon auf ihm gelastet, dann kommt er rein, macht das Tor. Das freut mich für ihn persönlich, weil er ein total anständiger Spieler ist und gestern oder vorgestern von der Bank gezündet hat. Er hat Paulsen dafür gebracht, der für mich erkennbar vom Fitnesszustand, der hat sich bemüht, der ist angelaufen, war auch ein schwieriges Spiel, weil da hast du die erste halbe Stunde überhaupt nicht aus der eigenen.
Wirklich bemüht, ja.
Ja, hat er. Mehr war aber auch gar nicht drin, weil er hat ja gar keine Bälle bekommen. Also deshalb, finde ich, kann man auch Paulsen jetzt nicht abschließend bewerten und sagen, das war jetzt total schlecht. Ich weiß auch nicht, ob Glatzel mehr Bälle bekommen hätte. Ich finde die 20 Minuten, die er gespielt hat, Glatzel, hat mir gefallen. Ich finde auch, wenn du Bälle nach vorne pearlst, in so einer Anfangsphase, ist es vielleicht besser, wenn du jemanden hast, der kopfballstark ist oder einen Ball auch mal festmachen kann.
Genau.
Also deshalb am Ende gut, dass Königsdörfer mal von der Bank kam. Paulsen ist es im Moment nicht, obwohl ja alle betonen, wie er in der Kabine ist. Und ich würde mir bei einem nächsten Heimspiel einfach mal wünschen, auswärts kann ich sogar verstehen, wenn du vielleicht hinten dran bist, dass Glatzel von Beginn an spielt. Aber das war jetzt nicht die Personalie, wo ich sage, hätte Glatzel statt Paulsen gespielt, wäre die Überlegenheit des BVBs nicht so ausgefallen. Denn bis zum 1-0 war Dortmund spielerisch einfach die bessere Mannschaft. Irgendwann hat es der HSV dann geschafft, ein paar Nadelstiche zu setzen. Ich finde, sie haben sich gut gewehrt, sie haben Leidenschaft entfacht. Sie haben auch mit einer gewissen Härte gespielt. Die brauchst du, glaube ich, auch. Ich fand die Atmosphäre am Fernseher, fand ich atemberaubend von beiden Fanlagern. Eins möchte ich aber dennoch sagen, und das sage selbst ich als HSV-Fan, also die Pfiffe gegen Schlotterbeck, die waren einfach richtig scheiße. Also der Torunariga hält den Fuß drüber. Du siehst beim Schlotterbeck, der Stollen sich da eingegraben. Der liegt 5 Minuten am Boden. Das ist keiner, der markiert. Warum soll der auch markieren? Also zu dem Zeitpunkt stand es noch 0-0. Dortmund wollte den Sieg. Und dann, es war eine kleine Gruppe, aber es war, glaube ich, 10 Minuten, Viertelstunde lang zu hören bei jeder Ballberührung. Also das, liebe angebliche Fans, die da gepfiffen haben, das hat mit Fußball, mit Ahnung gar nichts zu tun. Das ist peinlich, muss ich dann auch mal sagen in dem Falle.
Ist genauso. Es gibt übrigens auch die zweite Kritik, die wir uns natürlich immer auch gerne zu Herzen nehmen, dass wir viel zu wenig auf die zweite Liga eingehen. Deshalb lass uns doch direkt rüber machen in die zweite Liga. Was war dein persönliches Top-Spiel?
Also ich finde gefühlt aber eigentlich, dass wir so viel über die zweite Liga sprechen wie noch nie. Aber okay, gut.
Wenn ich mir die Minuten angucke, ist die Kritik tatsächlich berechtigt. Und vor allen Dingen inhaltlich, glaube ich, da können wir noch ein bisschen was drauflegen. Das ist schon
okay. Aber und vielleicht haben wir natürlich, weil wir in den letzten Jahren unsere Teams in der zweiten Liga gespielt haben, vielleicht haben wir tatsächlich da ein bisschen mehr oder länger drüber geredet. So. Okay, gut, dann gucken wir in die zweite Liga. Ja, Schalke durch, Paderborn durch und Hertha wird Dritter. Oder wie sehen wir das Ganze?
Hertha wird niemals Dritter.
Warum wird Hertha niemals Dritter?
Nein, Hertha wird nicht Dritter.
Also Hertha habe ich am Samstagabend gesehen in Kaiserslautern, wie die eine Stunde gespielt haben. Das war das Beste, was ich in diesem Jahr in der zweiten Fußball-Bundesliga gesehen habe.
Das ist so, reicht trotzdem nicht. Schönspielerei reicht in der zweiten Liga trotzdem nicht für Platz
3. Naja gut, aber sie haben jetzt 4-0 gespielt. Das reicht auf jeden Fall in der zweiten Liga.
Das reicht auf jeden Fall in der zweiten Liga. Da hast du völlig recht. Und wenn man in die erste Liga will, dann musst du natürlich auch ein Spiel gegen Schalke eigentlich gewinnen. Groß nach Elbersberg. Und Platz 3 werden sie halten. Es wird wahnsinnig anstrengend, aber das wird dieses Mal...
Okay, können wir jetzt bitte mal ernst reden?
Ja, also ernst, wenn wir jetzt wirklich ernst reden wollen, dann ist Paderborn in der Tat durch, Schalke ist auch durch und dann gibt es eigentlich im Grunde genommen 3 Mannschaften, Darmstadt, Hannover und Elbersberg, die sich Platz 3 teilen müssen und gucken müssen, wie sie klarkommen. Alle anderen Mannschaften sehe ich bisher nicht, bisher, aber die Saison ist in der Tat noch jung. Fortuna Düsseldorf hatte ich jetzt große Sorge, dass die noch ganz unten reinrutschen.
Hatte ich?
Bitte?
Hast du jetzt habe ich oder hatte ich gesagt?
Habe ich.
Ach so, ich habe verstanden, hatte ich, weil ich dachte, okay, also wenn man sich Sorgen drum macht, dann werden die Sorgen ja immer größer.
Ja, ja.
Naja, okay, alles klar. Im
Gegenteil, also ich habe, deshalb war auch, und wenn ich den Satz noch zu Ende bringen darf, der, glaube ich, der Trainerwechsel hat nicht den gewünschten Effekt gebracht. Also das ist auf jeden Fall eine spannende Liga. Das war sie letzte Saison schon, das war sie in der Saison davor. Aber jetzt dieses Mal finde ich sie tatsächlich sogar noch ein Stück weit ausgewogener. Wenn man sich die Tabelle anguckt, dann bestätigt das ja auch meine These. Denn mindestens bis Platz 8 hast du da ja alle Mannschaften, die alle oben mitspielen können. Wie siehst du es?
Ja, also ich muss mal sagen, was Paderborn spielt. Ich habe die ja hier gelobt, weil ich beim Pokalspiel gegen Leverkusen war, wo sie mit 10 Mann ein Spiel gedreht haben. Also Paderborn finde ich einfach atemberaubend gut. Der Trainer scheint richtig gut zu sein, wie eigentlich alle Trainer, die zuletzt in Paderborn waren. Hut ab, das ist für mich wirklich der Aufstiegskandidat Nummer 1, weil die vereinen so vieles. Die haben eine Mannschaft, die gerne arbeitet, die sind spielerisch stark, die haben nicht so diesen Fokus, also wenn sie am Ende Vierter oder Fünfter werden, stört's keinen. In dem engen Stadion zu Hause kannst du auch eine gewisse Atmosphäre kreieren. Also deshalb ist für mich Paderborn im Moment die stabilste Mannschaft und die würde ich sogar jetzt bei einer Wette ganz oben platzieren. Schalke hatte jetzt zuletzt die Pokalniederlage, hatte das die Auswärtsniederlage last minute in Karlsruhe. Da haben sich alle gefragt, wie gehen sie dagegen an. Sie scheinen widerstandsfähig zu sein. Vor allen Dingen schießen sie viele Tore zu Beginn eines Spieles. Also die sind mit einer hohen Intensität, sind sie einfach da. Und die Defensivleistung, wie viele Gegentreffer haben sie? 7 Gegentreffer. Sensationell. Elversberg, obwohl spielstark, kam ja irgendwie gar nicht in große Abschlusssituationen. Dazu das Publikum und die Euphorie rund um Schalke ist sicherlich gerade im Moment die zweite Mannschaft, die man nennen muss. Ja, und dann haben wir dahinter halt Mannschaften wie Elversberg. Die Saison ist immer noch sensationell, aber ich glaube, dass du jetzt auch gerade mal so merkst in den letzten 3-4 Spielen, dass da auch personell ein großer Ader das da war. Darmstadt, Ausrufezeichen in Hannover, haben aber zuletzt auch einige Punkte liegen lassen. Hannover, mit einem Sieg wären die ganz oben dabei gewesen, verlieren dieses Spiel gegen Darmstadt. Der KSC ist dann 0-4 in Bielefeld, kann mal passieren, aber ich glaube, dass die Breite im Kader nicht da ist. Ja, und der FCK, übrigens, also all meine Hüte, ich weiß nicht, ob du das Bild gestern gesehen hast, was ich auf Instagram gepostet habe, diese Choreografie zum 125-jährigen Geburtstag.
Krank.
Das war ja geisteskrank. Also so eine Choreo übers ganze Stadion. Also irre. Dazu Hans-Peter Priegel noch Ehrenspielführer. Ich krieg schon wieder Gänsehaut. Also richtig geil. Es war spielerisch die erste Stunde ein bisschen wenig, obwohl sie hinten raus hätten noch einen Punkt machen können. Und dann die Hertha. Und da sage ich im Moment als Zugaben, du hast mit Jaak Ernst einen überragend guten Torwart. Du hast mit Toni Leistner im Moment einen Abwehrchef, der bei all, sagen wir mal, dem, was immer bei ihm kritisiert wird, vielleicht ein bisschen zu langsam, vielleicht spielerisch. Der macht einen richtig, richtig guten Job hinten mit Dardai und zuvor auch mit Gechter. Dann hast du im Mittelfeld Seguin, Demme, Eichhorn. Der Eichhorn ist 16. Demme war Nationalspieler. Seguin hat schon Bundesliga gespielt. Also kannst immer 2 aus 3 rauswählen. Dann hast du Cuisance. Dann hast du Reese. Dann hast du Winkler, der ist schnell. Du hast Schuler, der trifft. Und irgendwie scheint auch mit 5000 Leuten, die aus Berlin mitgekommen sind, das war schon noch beeindruckend im Auswärtsblock, scheint auch so eine Euphorie darum da zu sein. Also ich fasse ich finde, Stefan Leitl ist auch ein Trainer, der das gut moderieren kann. Deshalb ist die Hertha für mich auf der Überholspur. Blinker läuft, heiß.
Aber mal eine Frage an dich. Inwieweit spielt es eine wirklich inzwischen immer größere Rolle, dass ein Spielcode entschlüsselt wird? Also man überlebt es ja tatsächlich auch in den letzten 2-3 Jahren, hast du es gesehen, ganz extrem, dass Mannschaften, die mit sehr viel Rückenwind in die Saison gestartet sind, da dann irgendwann ein Stück weit abgefallen sind. Einfach deshalb, weil man irgendwie das Gefühl hatte, alles klar, jetzt hat man verstanden, wie die spielen und wie sie auch wechseln, wie sie umstellen und so weiter und so fort. Ist das etwas, was...
Wen meinst du jetzt im konkreten Falle?
Ich meine zum Beispiel Elversberg, ich meine es aber auch in der ersten Liga Köln, habe ich angesprochen. Du siehst es teilweise einfach auch, finde ich, in der zweiten Liga. Ich habe gerade eben Düsseldorf angesprochen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man entschlüsselt, ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn man sich mehr und mehr einstellt und du hast natürlich diese ganzen Wüdi-Analysen mehr und mehr, du hast natürlich die sehr präzisen Spielbeobachtungen und so weiter. Spielt das eine größere Rolle inzwischen oder war das oder ist es ein Eindruck getäuscht?
Also wenn wir jetzt mal das Beispiel Düsseldorf nehmen, wo ja der Trainerwechsel komplett verpufft ist, ich finde nach wie vor, dass da eigentlich ein ordentlicher Kader steht. Die Kritik fokussiert sich ja mittlerweile auch sehr auf Klaus Allofs. Und wenn man immer, wir haben ja früher über das Anfangssystem auch oft gesprochen bei uns im Podcast. Genau. Mhm. Ich glaube, er hatte damals natürlich eine Vorbereitung, wo er das immer so ein bisschen einüben konnte. Jetzt kommt er in eine Saison. Die Ziele sind weit weg, die Mannschaft ist verunsichert. Ich glaube, das ist für einen Trainer nicht ganz so einfach. Trotzdem, wie sich Markus Anfang nach wie vor auch letzte Woche dieses Scharmützel da mit Lieberknecht an der Außenlinie. Ich finde mir gefällt das nicht, dazu stehe ich auch. Aber er hat seinen Mannschaften immer schon eine Handschrift gegeben. Das klappt im Moment nicht. Vor zwei Wochen habe ich sie in Berlin gesehen, da fand ich sie in der ersten Halbzeit richtig stark. Da sind sie in der zweiten Hälfte ein bisschen auch kräftemäßig, waren sie nicht mehr so da, hatten noch viele Verletzte. Also ich glaube, das ist eine spezielle Situation. Ich glaube natürlich, dass die Gegnerschulung viel mehr Raum einnimmt als vielleicht noch vor 20 Jahren. Das ist ja gar keine Frage, dass auch ein Abwehrspieler sich darauf einstellt, was macht jetzt ein Shootingstar? Haben wir vor zwei Wochen drüber geredet, dass Schlotterbeck Almalla angezeigt hat. Ich habe mir das schon angeguckt, wie du das machst. Ist ja keine Frage. Aber ich glaube, dass immer mehr, was man festhalten kann, gerade in der zweiten Liga, du kannst einen Lauf haben, wie Elversberg, die am Anfang gefühlt jedes Spiel spät gewonnen haben und den ganzen Schwung der Vorsaison mit völlig verändertem Personal mitgenommen haben und jetzt aber auch mal eine Phase haben, wo klar ist, also du verlierst ja nicht mit Aslani und Damar deine besten Spieler und es geht alles immer automatisch so weiter. Und deshalb ist der Lauf jetzt mal gerade gestoppt und deshalb hat mir das Spiel von Schalke am Wochenende imponiert gegen Elversberg, weil da hast du ja nach zwei Niederlagen in Darmstadt im Pokal klar in Karlsruhe unglücklich gedacht, macht das jetzt Zweifel in der Kabine und das scheint nicht so gewesen zu sein. Deshalb ist Stabilität in der zweiten Liga, glaube ich, fast das Wichtigste, was eine Mannschaft braucht, um ihre Ziele zu erreichen.
Stabilität, du hast es angesprochen, gibt es auch in Nürnberg. Das war ja kurz irgendwie auch, die Medien haben es dann, immer wieder Wolle genommen. Miro Klose war er vielleicht gar nicht so in der Kritik beim Club selbst? Hat man das in den Medien tatsächlich so gemacht? Oder ist das, was wir jetzt gerade eben angesprochen haben, nämlich Beständigkeit, dann doch auch ein Stück weit der Schlüssel und man hat an ihm festgehalten und jetzt zahlt es zurück mit guten Ergebnissen?
Also ich glaube, dass es nach dem Saisonstart auch irgendwann für Miro Klose echt eng wurde. Sie haben am Anfang, haben alle gedacht, okay, wir nehmen den Schwung der letzten Saison, den attraktiven Fußball mit, haben aber ganz viele Leute verloren, wie zum Beispiel Tsimas, die ja wichtig waren dafür, und Emreli. Aber das habe ich hier auch schon mal angemerkt, die sind letztes Jahr trotzdem nur Zehnter geworden. Also das war jetzt nicht so, dass der Club letztes Jahr alles in Grund und Boden gespielt hat und ganz knapp am Aufstieg gescheitert ist. Dann haben sie junge Leute wie Stepanov bekommen, Van der Hitz, der spielt gerade im Moment gar keine Rolle, der vom FC kam, der spielt nur in der Regionalliga. Sie haben am Anfang versucht, irgendwie so ein bisschen offensiv und attraktiv zu spielen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Dann hat man einen Schuss Pragmatismus dazu gemixt und jetzt, ich habe es am Freitagabend gesehen in Dresden, muss ich schon sagen, war das echt ein reifer Auftritt in einer aufgeheizten Atmosphäre. Sie waren wach, genau zu Beginn. Dresdens Problemzone übrigens, die kriegen immer die Gegentore relativ früh zu Beginn der Halbzeiten. Ich fand der junge Janich, Fan sein Leben lang vom Club, hat gesagt, als er auf die Kurve zugelaufen ist und also ausgewechselt wurde unter dem Beifall, er hatte Tränen in den Augen. Also das habe ich dem Jungen noch abgenommen. Es war schon sehr emotional. Und ich war ja sehr skeptisch am Anfang, als Miroslav Klose Trainer geworden ist, weil ich gedacht habe, so von seiner Art, wie er immer kommuniziert hat, kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ich finde, der ist echt ein Stück weit deutlich lockerer geworden. Ja, finde ich auch. Und der Club hat eine schwere Situation zu Beginn der Saison überstanden, haben jetzt 15 Punkte. Das wird nicht reichen, glaube ich, um ganz oben anzugreifen. Aber das könnte wieder mal reichen, eine sorgenfreie Saison zu spielen mit attraktiven Spielverläufen. Und du kannst wieder junge Leute ausbilden. Sie haben ja letztes Jahr ein wahnsinniges Transferplus geholt. Der Club ist, glaube ich, finanziell nicht auf Rosen gebettet. Also ich würde sagen, beim ruhmreichen Club im Moment alles in Ordnung.
Dann erklär uns aber vielleicht einfach mal den Erdrutsch in Magdeburg. Das war mit einer der Sensationsclubs in der letzten Saison. Und jetzt stehen sie da mit 7 Punkten am Ende der Tabelle. Und man muss wirklich Angst haben, vor allen Dingen, wenn man das Spiel gesehen hat. Du hast gerade eben Paderborn angesprochen. Aber was ja Magdeburg völlig fehlt seit Wochen und in diesem Spiel auch eklatant zu sehen, war so die letzte Konsequenz. Da kommt ja irgendwie am Ende des Tages überhaupt gar nichts rum. Also wie kann das sein, dass ein Club derart wirklich erdrutschartig nach unten wandert?
Ja, sie haben ja in den vergangenen Jahren einen Riesenjob gemacht, finde ich, angefangen mit Ottmar Schork über Christian Titz. Und letztes Jahr sind sie ja fast aufgestiegen. Und dann ist etwas passiert. Ich glaube, Christian Titz hat irgendwie für sich so gemerkt, boah, ich bin jetzt hier nach, ich glaube, 5 Jahre war er da. Ob das noch so weiter greift, ich brauche mal was anderes, ist auch meiner Meinung nach legitim. Es gibt ja so ein paar unterschiedliche Darstellungsweisen, wie das Ganze abgelaufen ist. Manche sagen, er hat den Club vor veränderte Tatsachen gestellt. Er hat gesagt, es war immer klar, dass wir am Ende der Saison sprechen. Fakt ist, das hat eine Lücke reingerissen. Es war lange gar nicht klar, wer kommt denn so als Nachfolger. Dann hat man einen jungen Unverbrauchten wie Markus Fiedler genommen. Der hat in Stuttgart einen sehr guten Job gemacht. In Magdeburg gab es auch echt viel Spielpech. Also wenn du dir allein das erste Spiel anguckst gegen Braunschweig, wo sie in Überzahl die klar bessere Mannschaft sind, und dann schießt einer vom BTSV aus 40 Metern den Ball da ins Tor und 1-0, dann gewinnen sie das Emotionsderby in Dresden und trotzdem danach immer knappe Niederlagen. Und die sind jetzt im Moment in so einer Abwärtsspirale, obwohl ja vom letzten Jahr zum Beispiel mit Reimer, mit Matthiesen, mit Knacker, Artig, immer noch total viele Leistungsträger auch da sind. Artig ist zum Beispiel, gut, der war jetzt am Wochenende gar nicht dabei, aber der ist in einer veritablen Formkrise. Dann hast du Kaas gehabt vorn, der dir die Tore geschossen hat, den verkaufst du in die zweite Liga, in die Bundesliga zu St. Pauli. Ist ja auch immer die Frage, wenn du solche Spieler verkaufst, das tut dir finanziell ganz gut, aber jemanden, der dir so viel Gefahr und Tore garantiert, den musst du erstmal wieder finden. Auf der anderen Seite kannst du diese Spieler oft auch gar nicht halten. Und ich finde, das ist jetzt schon eine schwierige Situation, weil auch mit Patrick Sander, wo ja so ein bisschen neuer Mut da war mit dem Pragmatismus, hat jetzt auch zweimal am Stück verloren. Ich bin jetzt nächstes Spiel, glaube ich, gegen Düsseldorf. Also ich habe die Entwicklung in den letzten Jahren in Magdeburg immer gelobt. Ich glaube, in dieser Saison geht es ganz früh schon nur darum, ums reine Überleben in dieser zweiten Bundesliga. Und damit würde ich die Elbe noch ein Stück weit runterfahren oder runterfahren, glaube ich. Dynamo Dresden, gestern den Sportchef Thomas Brendel freigestellt. Da gibt es jetzt Aufsichtsratswahlen nächste Woche. Da ist dann auch immer die Frage, ist das so ein bisschen Taktik, dass die jetzt im Aufsichtsrat drin sind, sagen, wir sind handlungsfähig. Ich habe die Mannschaft gesehen gegen Nürnberg. Finde, das ist immer ordentlich, immer mitspielen. Aber es fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie das reichen soll am Ende für den Klassenerhalt.
Glaube ich auch nicht daran, ehrlicherweise. Es sei denn, du findest jetzt nochmal Personal, dass da alles rumreißt, aber das ist ja auch eine Struktur in Dresden, auch eine Fanstruktur. Also ich glaube, insgesamt wird das ist ja immer auch ein Politikum rund um diesen Verein. Ich finde das ganz schön schwierig und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich glaube, jeder, der da arbeitet in Dresden, der ist ja, wie soll ich sagen, ist ein Traditionsclub. Der ist immer auch, da ist die Lupe ganz, ganz klar drauf.
Also, ja, da ist eine Wucht in dieser Stadt und bei diesem Verein. Das ist wirklich unglaublich.
Genau.
Und was die Fans da veranstalten, das ist ja auch unglaublich. Ja, also diese Atmosphäre, die kreieren. Aber du hast natürlich recht. Es gibt ja kaum einen Verein, in dem ein Verein eine solche Rolle einnimmt. Egal, ob die zweite Liga oder dritte Liga spielen oder früher einer der ganz großen, Traditionsvereine in der DDR gewesen sind. Also ja. Da brauchst du schon, auch wenn du in verantwortlicher Position bist, brauchst du ein wahnsinnig breites Kreuz. Du brauchst auch die Unterstützung gefühlt von allen, von den Gremien, von den Fans und so. Das ist alles andere als einfach. Und in einem Verein, das haben wir auch mal gemacht, wo so viel Leidenschaft ist, wie bei diesen großen Traditionsvereinen, da darfst du dich natürlich auch irgendwann nicht von Emotionen treiben lassen. Und das ist alles andere als einfach, dort zu arbeiten, obwohl du natürlich, wenn du da mal eine Saison schaffst, die Sorgenverein der zweiten Liga wärst, da bauen sie wahrscheinlich neben August dem Starken direkt das nächste Denkmal dahin. Also sehr interessante, aber auch alles andere als einfache Aufgabe, für wen auch immer, wer jetzt da zum Beispiel Nachfolger wird. Und ich habe dann noch alte Recken getroffen, alte Dynamo-Helden von früher, die auch gesehen haben, ja, es ist immer bemüht, es ist immer ordentlich, da gehst du in so ein Spiel, nach 14 Sekunden hast du wieder ein Gegentor. Wie soll das werden? Also sie sind ja so ein Fahrstuhlclub zwischen Liga 2 und 3. Und ja, es wäre sowohl Magdeburg als auch Dresden klar zu gönnen, dass sie in der zweiten Liga bleiben. Aber ich glaube, für beide wird es relativ schwierig werden.
Hinten raus kann ich noch sagen, du kriegst einen Anruf. Und da ist Julian Nagelsmann dran.
Okay.
Und du bist 19.
Ja.
Du hast gerade, ja, wie soll ich sagen, Rückenwind. Du bist, kommst von Viktoria Köln, warst vorher vereinslos, hast wenig Hoffnung gehabt und plötzlich spielst du in der A-Nationalmannschaft und plötzlich in einem Spiel, in einem Derby, nimmt dich der Trainer in der Halbzeit runter. Das macht was mit dir. Und dann sagt der Trainer auf die Frage, warum haben sie denn Said El Mala runtergenommen? Dann sagt er einfach, naja, war nicht gut. Punkt.
Ja, aber das muss aber auch erlaubt sein, oder nicht?
Muss erlaubt sein, aber das halt ist es im Grunde genommen unser Motto dieses Podcasts.
Also ja, aber pass auf, bevor wir das machen, möchte ich noch einen großartigen Fußballer einfach ganz kurz erwähnen, der heute 80 Jahre alt wird. Willy Ente Lippens. Die Jüngeren sollen sich das mal auf YouTube angucken, was der mit dem Ball früher veranstaltet hat. Und es gibt ja legendäre Szenen auch. Er war mit Sepp Maier sehr befreundet. Die beiden haben immer Schnupftabak ausgetauscht. Und irgendwann hat Sepp Maier zu ihm mal gesagt, Sepp Maier hat Folgendes gesagt bei einem Gastspiel der Bayern an der Hafenstraße in der Bundesliga. Ich spiele dir beim Abschluss den Ball in den Fuß und du schießt mir einfach zurück in meine Hände. Und dann hat Willy Lippens gesagt, der Trainer hat mich eh am Kieker. Also wenn wir sowas machen, dann muss ich den reinschießen. Das geht nicht. Der Schiedsrichter hat mal gesagt, ich verwarne Sie. Und dann hat Willy Lippens, ich danke Sie gesagt. Das ist ein Zitat. Das hängt auch an der Fankurve in Essen. Er hat nur ein Länderspiel, obwohl er ein überragender Fußballer war. Das allerdings für die Niederlande, weil der Vater wollte nicht, wegen Kriegsressentiments, dass er für Deutschland aufläuft. Ein wunderbarer Fußballer, ein totaler Schalk im Nacken. Die Jüngeren sollen mal auf YouTube gucken. Er wird heute 80. Bitte, lieber Willy Ente Lippens, gesund bleiben.
Gesund bleiben, auf jeden Fall.
Ja. Ja, also jetzt nochmal, um das zu sagen, ja, mit dem, dass ein Trainer das auch mal sagt, du weißt, ich finde nicht alles, was Lukas Kwasniok sagt, aus meiner Sicht immer so nachvollziehbar oder sowas. Und wie er manchmal auch diese Woche, das fand ich zum Beispiel, wie er da versucht hat, den Journalisten zu belehren, der 30 Sekunden zu spät zur Pressekonferenz kommt.
Zu spät, ja, PK kam, das war auch ein bisschen räudig, ja.
Ja, wobei, also das Ding mal zu sagen, hey, der ist 19, der hat einfach in dem Spiel nicht funktioniert, das gehört übrigens dazu. Also das finde ich völlig okay, das kann man als Trainer auch mal machen.
Kann man machen. Ich finde aber trotzdem, gerade dann, wenn genau dieser Spieler vorher noch die erste Einladung bekommen hat, der Überflieger ist, und dann tatsächlich zu sagen, so, ne, hat irgendwie so in dem System nicht so richtig gut funktioniert, dann braucht es trotzdem eins. Und dabei bleibe ich, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.